Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Heute geht es um Proteine und die begegnen uns zurzeit ja überall. Also im Fitnessstudio sowieso, aber auch im Supermarkt steht plötzlich auf jedem Joghurtbecher High Protein. Auf Social Media geht es um nichts anderes mehr als Proteine, gefühlt zumindest. Im Freundeskreis wird darüber diskutiert. Aber heute stellen wir uns die Frage, was steckt denn wirklich dahinter? Ist es gerade nur ein Trend, ein Hype oder sind Proteine tatsächlich der Schlüssel zu mehr Energie, stabilen Hormonen, starken Muskeln, weniger Heißhunger und zur berühmten Wohlfühlfigur? Unser heutiger Gast sagt ganz klar ja und sie weiß, wovon sie spricht. Dr. Heike Niemeyer ist Ernährungsberaterin, hat ihre eigene Praxis in Hamburg mit dem schönen Namen Essenz. Wird sie uns dann noch erklären, warum das so heißt. Sie berät täglich Frauen, Unternehmen, Menschen in unterschiedlichsten Lebensphasen und hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel We've Got the Protein Power. Sie zeigt darin, dass es nicht darum geht, weniger zu essen, sondern besser zu essen. Ein herzliches Willkommen nach Hamburg, liebe Heike aus Linz. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst.
Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und in Hamburg sagt man Moin den ganzen Tag.
Und nicht Moin Moin, oder? Das ist so ein Gerücht. Wir sagen immer, wenn wir so tun wollen, als wären wir Hamburger, Moin Moin.
Das sagt man nicht. In der Tat lieber morgens und den ganzen Tag über dann nur noch Moin. Da sind wir Spaßer.
Alles klar, jetzt ist Nachmittag, also nur einmal. Genau, und wir, damit wir uns mal ein bisschen aufwärmen, starten mal mit einem kleinen Health-Check, also ein paar kurzen Wertschreibfragen.
Der Health-Check.
Dein absolutes Lieblingsprotein?
Skyr und Fleisch, wenn ich mich entscheiden darf.
Okay, also Skyr, ist es bei euch in Deutschland auch ständig ausverkauft?
Im Moment ja. Es ist tatsächlich so, weil es ja auch so ein Insta-Hype ist und ich tatsächlich das nachvollziehen kann, warum das so viel gefuttert wird, weil es hat so eine leichte Säure, nicht so stark wie ein Joghurt und ist ein bisschen dickflüssiger und macht ein bisschen besseres Bauchgefühl, finde ich, für mich als ein Joghurt.
Proteinshake, ja oder nein?
Ja. Aber nicht nur, also sich nur noch von Shakes zu ernähren, ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber sie haben durchaus ihre Berechtigung im Alltag von berufstätigen Menschen, wo die Zeit manchmal rar ist. Und bevor ich dann zu irgendeinem Riegel greife, ist so ein Shake immer besser. Und auch, um seinen eigenen Proteinbedarf zu decken, ist es durchaus sinnvoll. Also deswegen ein klares Ja.
Und du hast vorher zu mir gesagt, Shake oder Steak? Und ich habe gesagt, ja, und wenn man kein Steak essen mag, dann bleibt eigentlich nur noch der Shake. Verstehe ich das richtig?
Ja, insbesondere für Menschen, die so tierische Lebensmittel sehr stark oder gänzlich reduzieren, sind die Shakes durchaus eine gute Wahl. Es gibt da große Qualitätsunterschiede, da kommen wir wahrscheinlich nochmal später drauf zu sprechen. Und die Wahl für einen Shake macht durchaus Sinn.
Dein typisches Abendessen, also vorausgesetzt, du isst am Abend oder machst du Dinner Canceling?
Nein, ich esse am Abend und meistens bin ich recht müde am Abend. Das muss ich schon sagen, wenn ich von der Arbeit komme. Und dann sind es meistens entweder Gerichte, die ich mir am Wochenende, wenn ich mal gut war, vorgekocht habe. Oder aber sie sind einfach schnelle Mahlzeiten und dann ist es meistens ein Omelett mit irgendetwas, wenn es ganz schnell gehen soll. Oder auch meine Gemüsepfanne, wo ein bisschen Käse drüber gerieben ist und Thunfisch. Und ich muss bei so tierischen Lebensmitteln immer dazu sagen, dass mir die Qualität sehr, sehr am Herzen liegt. Also immer, wenn ich mich heute für tierische Lebensmittel ausspreche, dann habe ich immer im Hintergrund die hohe Qualität oder aber auch die Haltung der Tiere oder bei Fischen eben das Fanggebiet. Das ist eine ganz entscheidende Sache, die wir beim Einkauf berücksichtigen können.
Apropos Einkauf, was ist immer in deinem Kühlschrank?
wenn ich Mädels aus meinem Team frage, die lachen immer, Milch in dunklen Flaschen ist immer in meinem Kühlschrank, weil ich bei Milch auf Qualität achte und man findet die halt meistens in dunklen Flaschen, da kann man sicher sein. Und die ist eigentlich immer in meinem Kühlschrank. Was man auch immer findet, ist sowas wie Senf. Also so ganz anderes, mal nichts Proteinreiches, Würzen, das ist tatsächlich immer auch im Kühlschrank.
Gibt es etwas, das zwar nicht gesund ist, worauf du aber trotzdem nicht verzichtest?
Es gibt keine ungesunden Lebensmittel und ich verzichte auch auf wirklich gar nichts. Es gibt Dinge, die mag ich einfach nicht, aber da ist es kein Verzicht. Was ich nicht gerne esse, sind Innereien. Nicht, weil sie ungesund sind, ja, sondern weil ich die Textur meistens nicht mag. Und ich denke jetzt gerade an eine Leber beispielsweise. Was ich auch nicht mag, auch wenn es, wenn ich es mal probiert habe, waren Austern. Das mag ich einfach nicht. Aber ansonsten gibt es wirklich keine Lebensmittel, die ich nicht esse.
Vor oder nach dem Training essen?
Beides. Je nachdem, was mich zum Training motiviert. Also wenn ich vor dem Training einen Hunger habe, bringt es nichts, nicht zu essen. Also esse ich vorher. Spätestens hinterher sollte man dann essen.
Und weißt du eigentlich, wie viele Kalorien du am Tag isst?
Nee, keine Ahnung. Aber ich schätze mal, ich komme so auf 2.500 bis 3.000 Kalorien.
Heike, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du einen Teil deines Buches in Österreich geschrieben hast, im Salzburger Land. Kannst du dich noch erinnern, als du beim Frühstück gesessen bist, was da so auf deinem Frühstücksteller lag, als du dir gedacht hast, ja, dieses Buch, das wird richtig gut, das wird sowas wie ein Gamechanger für jene, die es lesen.
Also dieses Hotel, wo ich immer bin, ist ja das meiner Freundin und ihrer Familie. Das heißt, ich sitze da sehr häufig. Und als ich dieses Buch schrieb, habe ich mich auch wieder zu ihr zurückgezogen, weil ich immer verkostet werde mit den besten Lebensmitteln. Es ist ein Bio-Hotel auch und deswegen ist es mir immer ganz lieb. Meine Freundin kocht für sich und auch die anderen Gäste und auch für mich immer Eier. Das heißt, es gibt immer ein Ei und bei mir immer auch zwei Eier schon mal morgens. Dann gibt es immer, das mache ich im Alltag hier nicht, weil wir das in Norddeutschland nicht so gut haben oder schwerer zu finden ist, eine Laugenstange. Also so ein Weißmehlbrötchen, was, wenn man möchte, das jetzt als ungesund bezeichnet, mit einer Butter. Und dann gibt es tatsächlich dort auch immer leckeren Schinken und lauter Gemüse. Und zwar schon klein geschnitten, was natürlich immer ganz nett ist, weil dann macht es das Leben viel leichter. Und dann esse ich noch einen Joghurt, wo die Mama, also die Großmama des Hauses, immer so ein leckeres welcher Müsli macht, das kommt noch mit rein und Obst und Nüsse. Und dann habe ich mein Frühstück fertig.
Und bei dem Buch, das du dann ja auch fertig geschrieben hast, ist gleich, ich glaube, ich muss schnell schauen, es ist gleich das erste oder eins der ersten Kapitel, doch das erste, oder es gehört zur Einleitung, weil danach kommen ja dann die Rezepte, schreibst du, Diäten braucht keine Frau und schreibst aber gleich danach, oder doch? Also jetzt frage ich dich, brauchen wir es doch, wenn man zum Beispiel ein bisschen abnehmen möchte, nicht ganz zufrieden ist mit seiner Figur, oder braucht man sie jetzt nicht?
Das muss natürlich immer so ein bisschen provokant sein, so etwas. Und die meisten Frauen greifen ja zu solchen Büchern wie diesen, weil sie jetzt eine Diät vermuten und auch vielleicht suchen. Und warum ich ein Fragezeichen dahingesetzt habe, war, dass Diäten in der ursprünglichen Bedeutung aus dem Griechischen kommend eigentlich Lebensweise bedeutet. Und die brauchen wir alle. Wir alle Frauen brauchen eine gesunde oder gute Lebensweise. Und wir brauchen es nicht im klassischen Sinne. Was wir jetzt so nutzen, das Wort, ist ja immer, wir reduzieren Kalorien, wir reduzieren irgendwie den Spaß am Essen, wir reduzieren den Geschmack, das soll ich nicht, das darf ich nicht und all solche Sachen. Und das brauchen wir alles nicht. Wenn wir aber die ursprüngliche Bedeutung nutzen, also so wie es aus dem Griechischen gemeint ist, dann sollten wir darauf durchaus achten, nämlich auf unsere Lebensweise. Und das ist das oder doch. Also die Überlegung ist, dass wir, auch wenn ich natürlich aus dem Essbereich, Ernährungsbereich komme, das auch meine Lieblingsthemen sind im Gesundheitsbereich, trotzdem auch auf die anderen Bereiche achten. Also wir sollten schon auch auf Schlaf achten. Wir sollten darauf achten, dass wir den Stress nicht ungünstig kompensieren, sondern Stress gehört zum Berufsleben häufig dazu. Wenn wir dann auch noch die Familie mit vereinbaren wollen, ist das auch der Fall. Und dann brauchen wir ein gutes Management für den Stress, das heißt Auszeiten. Und natürlich gehört auch Bewegung dazu, ganz klar. Und dann, wenn wir das alles berücksichtigen, dann brauchen wir eine Diät, eine Lebensweise, die gut ist.
Darüber schreibst du auch in deinem Buch, aber jetzt auch mal kurz zu deiner Praxis mit dem Namen Essenz. Wie kam es denn zu diesem Namen?
Also ich habe hier ein ganzes Team um mich herum und bei der Namensgebung war es mir so wichtig, dass das Wort Essen mit da drin vorkommt, weil wir lieber über Essen als über Ernährung sprechen. Da ist ein kleiner wesentlicher Unterschied. Und dann lag es ganz nah, dass wir das Wort Essenz nutzen. Und mit dem Blick in den Duden war das tatsächlich dann erst recht nochmal bestätigt. Das hat Janina aus meinem Team dann nachgeschaut und hat gesagt, Heike, Essenz heißt das Wesentliche, der Kern einer Sache. Und wir haben in unserem großen Bereich der Ernährung und der Ernährungswissenschaft ja ein riesen Potpourri an Möglichkeiten. Und unsere Aufgabe als gute Ernährungsberaterin ist es ja für denjenigen, der zu uns kommt, der beraten wird oder auch die Unternehmen, denen wir arbeiten, dass die das Wesentliche, den Kern einer Sache erfahren und nicht alles. Denn nicht alles ist für jede Person gleichbedeutend wichtig. Und deswegen fand ich Essenz oder finden wir Essenz so schön. Und wer das Markenbild sieht, der sieht auch noch, das Z ist ein bisschen anders geschrieben. Das hat denn unsere Grafikerin genutzt, weil ich so wirklich mein Z schreibe.
Und zu euch kommen ja auch viele Menschen, die irgendwie schon völlig verwirrt sind von all den Informationen, die man zum Thema Essen, Ernährung bekommt. Und viele kommen auch, hast du geschrieben, zu dir und essen eigentlich ganz wenig. Trotzdem sind sie vielleicht selbst unzufrieden mit ihrer Figur, die Körperzusammensetzung stimmt nicht. Wie erklärst du denn das, wenn man wenig isst und eh schon so darauf achtet, und trotzdem nicht das Ergebnis erzielt, das man sich wünschen würde?
Ich glaube, wir haben manchmal ein Verständnis, dass weniger besser ist oder das Vermeiden besser ist. Aber so funktioniert Leben und auch der lebendige Körper nicht, sondern der lebendige Körper funktioniert so, dass wir ihm die Stoffe geben, die er braucht. Und zwar immer wieder und regelmäßig. Und in dem Augenblick, wo ein Körper das nicht bekommt und damit das für sein Leben nicht vereinbar ist, fängt er an, sparsam zu sein und fährt seinen Stoffwechsel runter und sagt, dann verbrenne ich halt nicht mehr so viel beim Sport oder ich packe nicht mehr so viel Energie in das Immunsystem oder was auch immer. Also er wird sparsamer, wenn wir nicht mehr gut nachfüllen. Und das Problem ist jetzt einfach, dass wir andersrum denken sollten, nämlich, dass jede Mahlzeit eine Chance ist, dem Körper zu geben, was er braucht. Und in dem Augenblick, wo halt Personen, Männer wie Frauen, aber mein Buch richtet sich ja primär an Frauen, ist es so, dass die Frauen wieder zum Essen animiert werden sollten, dass der Stoffwechsel wieder in Schwung kommt, dass man wieder Lust hat, sich zu bewegen, dass man den Körper gut mit allen Stoffen versorgt, die das Immunsystem aufrechterhalten. Weil dann wird der Körper auch wieder agiler und aktiver. Und das ist ja das, was ein gutes Leben ausmacht, aktiv am Leben teilzunehmen und nicht unbedingt. Das Gewicht muss da und da sein, also 2, 3, 10, 20 Kilo niedriger. Und dann beginnt das Leben. Nee, das Leben ist ja jetzt schon. Und auf dem Weg zu einem Wohlfühlgewicht und zu einer Agilität und Aktivität, die wir haben wollen, hilft das Essen, und zwar regelmäßiges Essen.
Wie ist denn da zunächst mal die Reaktion? Ist es dann für viele doch einmal so eine Hemmschwelle, wieder mehr zu essen? Ich nehme an, das ist dann auch mehr, als sie vorher gegessen haben, oder?
Ja, absolut. Also manche haben richtig Angst vor dem Essen bekommen. Manche sind sehr getrimmt auf die Zahl auf der Waage, um damit Gesundheit auszudrücken. Manche sind auf die Kalorien getrimmt. Andere haben schon häufig Punkte in ihrem Leben gezählt und so weiter. Und es gibt zwei Dinge, wo wir ein wirklich enges oder ein starkes Umdenken brauchen. Das eine ist, dass das Gewicht nicht alles aussagt, sondern welche Qualität hat das Gewicht, also wie setzt es sich zusammen. Und beim Essen ist es auch, wie setzt es sich zusammen, also welche Art der Kalorien nehmen wir auf und essen wir. Und die Kalorien haben sozusagen, also die Energie, die in einem Essen steckt, hat halt Also die brauchen wir erstmal, die Energie. Ohne Kalorien könnten wir gar nicht sein. Und dann haben die verschiedenen Lebensmittel verschiedene Nebenwirkungen. Und manche machen uns halt satter und zufriedener. Und andere sorgen dafür, dass wir mehr Hunger kriegen. Und jetzt ahnst du natürlich auch, welche ich hinaus möchte und welche wir mehr essen sollten.
Genau. Also nachdem ich dein Buch ja gelesen habe, denke ich mir, du meinst die Proteine, die satter und glücklicher machen. Was bedeutet denn das jetzt für unsere Ernährung? Weil, dass wir Proteine brauchen, ist uns spätestens jetzt, seit es überall präsent ist, klar. Aber wie kann ich denn als Konsumentin jetzt entscheiden oder sehen, was wirklich Sinn macht? Weil es steht ja quasi auf Chipspackungen oder auf Keksen genauso High Protein drauf wie auf
Chips. Die es jetzt neuerdings gibt.
Genau.
Ja, oder so. Ja, genau. Oder Linsennudeln. Also man versucht dann das gute Image der Linsen auch in Nudeln oder in die Chips oder so zu bringen. Also worauf kann jemand achten? Das erste ist, ich bin sehr viel auf Kongressen. Und das, was wir auf Kongressen am meisten merken, ist, wenn Menschen natürliche Lebensmittel essen, dass es ihnen wesentlich besser geht, als wenn sie das nicht tun würden. Also das heißt, wir brauchen natürliche Lebensmittel. Proteinreiche Lebensmittel sind die Lebensmittel, die entweder tierisch sind oder pflanzlich sind. Also wir haben natürlich die tierischen Lebensmittel wie Fleisch und Fisch und Eier und die Milchprodukte. Und wir haben aus dem pflanzlichen Bereich insbesondere die Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen oder auch die Nüsse. Und egal, was jetzt jemand essen möchte, wenn es im natürlichen Verbund ist, also eine Linse natürlich oder eine Nuss gesnackt oder ein Fleisch gegessen, dann ist es was anderes für unseren Körper, als wenn diese Dinge hochverarbeitet werden. Das heißt, wir haben ein Fleisch ist was anderes als eine Wurst, auch als eine Wurstware, was wir uns möglicherweise als Wurstware aufs Brot legen. Ein Ei ist was anderes, als wenn es jetzt irgendwo mit verarbeitet ist und wir, also zum Beispiel im Kuchen oder so, weil der Kuchen ist halt so hochverarbeitet und die Linsen beispielsweise im Vergleich zu den Linsenchips. Und was den großen Unterschied macht, ist, alles, was wir essen, also was wir gerne essen, das darf ja jede und jeder für sich entscheiden, geht dann durch den Mund in die Speiseröhre, in den Magen, in den Darm. Und im Darm kommt jetzt das ganze Essen an und es werden Hormone ausgeschüttet. Und wenn wir sowas essen wie proteinreiche Lebensmittel, dann werden im Magen und im Darm jeweils Hormone ausgeschüttet, die dazu beitragen, dass sie uns Sättigung signalisieren. Und diese Sättigung, die sie signalisieren, das sind Hormone wie GLP-1 beispielsweise. Und dieses GLP-1 sättigt uns lange. Das ist das eine. Das zweite ist, warum Kalorien nicht so wichtig sind. Im Darm wird ja entschieden, was muss raus und was darf in, also über das Blutsystem in den Körper. Und dabei sind die Bakterien ganz, ganz wichtig. Und diese Bakterien lieben zum Teil auch die Proteine. Aber was umso wichtiger ist, ist, die entscheiden auch, welche Menge an Kalorien kommt jetzt in den Körper und welche nicht. Und deswegen gibt es zwischen dem Wert, den wir auf einer Verpackung sehen, also der physikalische Brennwert, Kalorienmenge, die frei oder Energiemenge, die frei werden würde, wenn wir das Lebensmittel verbrennen würden, etwas anderes, als wenn wir das durch unseren Darm in den Körper geben. Das ist der physiologische Brennwert. Also der Unterschied ist physikalischer Brennwert, wenn wir ein Lebensmittel verbrennen würden, welche Energie wird frei? Bei uns bestimmt das noch ganz doll der Darm mit und die Darmbakterien. Deswegen spricht man vom physiologischen Brennwert und der Brennwert, also der Energiegehalt in Lebensmitteln, liegt häufig viel niedriger als das, was auf den Verpackungen steht.
Aber das heißt, dieses klassische Kalorienzählen, das macht dann nicht wirklich Sinn, oder? Weil ich kann ja nicht, oder kann ich das tracken, was es dann bei mir im Darm ausmacht?
Nee, also das kann keiner oder weiß keiner so genau. Man weiß nur, dass da irgendwie, also der Darm ist sowieso noch die große Blackbox sozusagen in der Wissenschaft. Die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, kommen der Sache immer näher, aber wir sind weit weg von echtem Wissen. Was man machen kann, ist eigentlich zu sagen, ich setze auf die natürlichen Lebensmittel, die mein Körper kennt, mit der er umgehen kann. Und das Kalorienzählen, ich sage immer, das kann man machen, wenn man Langeweile hat. Es hilft auch eine Zeit lang, um so ein Gefühl von Kontrolle zu bekommen. Und natürlich ist auch was dran, dass ich ein kleines Kaloriendefizit brauche, wenn ich abnehmen möchte. Aber das schaffe ich nicht über die Kontrolle durchs Zählen für den langen Zeitraum, den man braucht, um wirklich Gewicht abzunehmen, sondern eher das gute Gefühl, das gesättigte Gefühl. Und das schaffe ich auf eine natürliche Art und Weise, wenn ich Proteinreiches kombiniere mit Gemüse. Denn Gemüse hat in der Tat ganz, ganz wenig Energie, also Kalorien. Und das beleidigt sozusagen meinen Körper nicht. Und mit den Proteinen gepaart bin ich halt lange satt aufgrund der Hormone, die ausgeschüttet werden. Und deswegen ist das so ein Gewinnermix.
Jetzt hast du keine Kohlenhydrate erwähnt. Ja. Die werden auch immer schnell verteufelt. Aber was spielen die da für eine Rolle?
Die spielen eine Rolle, dass wir keinen wirklichen Bedarf haben. Also natürlich vom Gusto her schon. Wir essen das gerne. Aber unser Körper hat nicht wirklich einen Bedarf. Er hat einen Verbrauch. Und dieser Verbrauch hängt davon ab, wie viel Muskelarbeit wir leisten. Also beispielsweise, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, aber auch wenn wir morgens, ne, ihr habt viel mehr Berge als wir hier im Norden, wenn wir ordentlich eine Walkingrunde machen, meinetwegen in den Bergen. Oder lass es uns so einfach sagen, wenn die Muskeln arbeiten, dann werden Kohlenhydrate verbrannt. Und wenn ich viel die Muskeln arbeiten lasse, dann werden viele Kohlenhydrate verbrannt und das kann ich wieder auffüllen. Da die meisten Menschen, die zu mir kommen, einen Job haben, der sie gar nicht mehr zum Arbeiten zum Sport machen kommen lässt, und da ich mit Frauen viel zu tun habe, die aufgrund auch der Menopause nicht mehr so die richtige Motivation haben, kommen die Kohlenhydrate immer mehr ins Abseits und werden immer weniger, ohne dass ich sie verteufeln würde. Das heißt, wenn ich eine sportliche Frau bin und ich mache morgens meine Sporteinheiten oder mittags oder abends, das kann jede machen, wie sie will, dann kann ich natürlich auch die Kohlenhydrate ohne Wenn und Aber essen. Aber nur, weil ich einen größeren Verbrauch habe. Und dann fülle ich das Verbrauchte wieder auf. Das lässt mich auch immer dazu kommen, dass ich diese Laugenstangen bei meiner Freundin beispielsweise mit bestem Gewissen esse, da ich morgens immer schon eine Runde Sport gemacht habe. Und auch das Salzburger Land ist für mich zum Schnaufen, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin, am Berg zu laufen.
Okay, die Kohlenhydrate sind quasi variabel, je nach aktuellem Lebensstil. Proteine brauchen wir aber immer. Und wie weiß ich nun, wie viele ich brauche, ohne dass ich jetzt jedes Mal mein Essen genau abwiege oder so gezielt darauf achte?
Das ist die Frage, über die sich alle Experten einen Kopf zerbrechen. Und es gibt Annäherungswerte. Und warum ist das so? Warum brechen wir uns den Kopf darüber? Ich habe ja eben schon mal gesagt, wie der Weg des Essens durch den Körper ist. Und im Magen, im Darm und im Blutsystem werden unsere ganzen Nährstoffe eben entweder zerkleinert oder transportiert oder aufgespalten und so weiter. Und wie das bei jeder Person ist, weiß keiner. Das heißt, wenn wir jetzt das Protein in die Zellen bringen wollen, in die Muskelzellen, aber auch in all die anderen Zellen, die wir im Körper haben, die Proteine halt brauchen, oder aber zum Aufbau von schöner Haut, von Bändern, von Sehnen, von Haaren und so weiter, ist es halt so eine Frage, dass wir ausreichend Proteine zur Verfügung haben. Und wie viel jede Person braucht, weiß man nicht auf das Gramm oder die Nachkommastelle. Man nähert sich an. Und was wir wohl mindestens brauchen, ist, weil wir ja jedes Kilo in unserem Körper, also jedes kleinste Einheit in unserem Körper ernähren wollen, berechnet man das immer pro Körpergewicht. Also man nimmt das Körpergewicht, ich wiege so um und bei 70 Kilo, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und lass uns mal mit einfach 70 Kilo rechnen. Ich bräuchte also mindestens 70 Gramm am Tag an Proteinen. Wenn ich jetzt aber durch zum Beispiel Sportlichkeit immer meine Muskulatur ein bisschen reize, dann brauche ich ein bisschen mehr als wieder Baumaterial. Wenn ich kraftsportlich unterwegs sein will, wo ich sogar einen Muskel aufbauen möchte, ist der Bedarf noch ein bisschen höher. Und wir liegen bei so einer Ausdauersportlerin bei 1,2 bis 1,3 Gramm, bei Kraftsportlerin noch mehr bis zu 1,6 Gramm. Jetzt kommt noch ein Einflussfaktor. Je älter ich bin, desto schlechter kann mein Darm erstens die Proteine aufnehmen und ich das in die Muskulatur reinbringen. Also steigt mit zunehmendem Alter auch nochmal der Bedarf, sodass wir bei ungefähr 1,6 Gramm sind. Und dann haben wir noch etwas, was wir eben alle nicht wissen, ist, was macht der Darm? Was wir aber messen können, ist zu sagen, ich mache eine Biermessung. Damit kann man zum Beispiel die Körperzusammensetzung messen. Und wenn ich das Ziel habe, die Muskeln zu erhalten oder sogar aufzubauen, dann esse ich eine bestimmte Menge an Proteinen und checke mit so einer Biermessung im Rhythmus von alle 3 Monate oder alle 6 Monate, ob sich schon was getan hat. Und dann kann ich mich annähern. Also das ist eine Möglichkeit, wie man das feststellen kann.
Ganz kurz zu dieser Möglichkeit, wie funktioniert so eine Biermessung?
Ja, vielleicht kennt die eine oder der andere solche Körperfettwagen, die man sich in das Badezimmer stellt. Das ist so eine Biermessung. Wir haben natürlich ein medizinisches Gerät, das ist ein bisschen präziser als die Wagen, die man sich zu Hause für ein günstigeres Geld natürlich kauft. Und das funktioniert so, dass auf ganz niederfrequent ein Strom durch den Körper läuft. Und am besten Fall hat man an den Füßen und das auf einer normalen Waage ist, da sind immer so kleine Elektroden, Felder, so silberne Felder. Da werden die Füße draufgestellt und da sind jeweils 2 Elektroden an jedem Fuß und da wird ein Strom durchgeschickt. Niederfrequent, das ist wie eine Taschenlampe, das spürt keiner. Und wenn man das ganz präzise messen will, dann hat man auch noch eine Reling in der Hand, die mit der Bodenplatte verbunden ist, sodass man auch noch die Elektroden an den Händen hat. Und dann kann man den ganzen Körper vermessen. Dann gehen diese Werte in eine Formel hinein, die ist eben von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich präzise. Und dann habe ich Ergebnisse für meine Körperzusammensetzung.
Und wenn man jetzt mit oder ohne Messung das Ziel sich setzt, mehr Proteine zu essen, muss man da auf das etwas achten? Ist es dann so wie zum Beispiel, wenn man plötzlich viele Hülsenfrüchte isst, dass man die nicht verträgt oder verträgt man die grundsätzlich gut, Proteine?
Also du hast es schon ganz richtig gesagt. An manchen proteinreichen Lebensmitteln hängen auch noch die Ballaststoffe mit drin. Das ist das Tolle an Linsen oder Erbsen oder Bohnen. Aber auf diese Ballaststoffe reagiert natürlich der Darm. Und wenn ich das auf einmal ganz hochschraube, dann kann ich Blähungen bekommen. Ebenso ist es, wenn ich Nüsse ganz hochschraube, weil das, was viele nicht wissen, ist, dass Nüsse auch sehr ballaststoffreich sind. Bei Fleisch oder Fisch oder Eiern kann es einem manchmal übel sein, weil man zu viel, weil die so proteinreich sind, man isst ein Riesensteak oder man macht sich ein Omelett aus 6 Eiern oder so, dann wird es einem übel. Das ist aber auch das Schlimmste, was einem passieren kann. Man kann Eiweiß überdosieren, vielleicht noch diesen Satz, aber dafür muss man sich, man kann wirklich, also aus Lebensmitteln, da muss man viel essen und sehr viel essen. Also ab 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn man wieder meine 70 Kilo nimmt und jetzt das Ganze mal 3 rechnet, sind das 210 Gramm Eiweiß. Um das einzuordnen, dann müsste ich 30 Eier essen an einem Tag, ja, oder 700 Gramm Fleisch. Und das ist schon, also da muss man schon einiges leisten.
Also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es ein zu viel sein könnte und vielleicht auch ein bisschen auf unseren Körper hören, weil irgendwann mag man es halt auch nicht mehr.
Eben, genau. Und was immer ganz wichtig ist, die Nieren müssen die Bausteine von den eiweißreichen Lebensmitteln ausscheiden, dass man ausreichend trinkt am Tag. Wasser, Tee, auch ein Kaffee ist in Ordnung.
Was passiert denn oder was würde denn passieren, wenn wir jahrelang oder ja einfach generell zu wenig Proteine zu uns nehmen? Was passiert da mit unserem Körper? Woran erkennen wir das vielleicht dann auch?
Bei jeder Person ist das ein bisschen unterschiedlich. Dadurch, dass Proteine tatsächlich in jeder Zellstruktur zu finden ist, leidet der eine Mensch an dem einen und der andere an dem anderen. Ich sag mal ein paar Beispiele. Der eine merkt das, dass er nicht mehr so robust ist im Immunsystem. Das heißt, unsere Abwehrstoffe, die Immunabwehrstoffe, die werden mithilfe von Proteinen gebildet. Hey, haben wir nicht ausreichend und der Körper macht da halt einen Stopp vor, dann ist das etwas, was wir mit einer ständigen Infektanfälligkeit wahrnehmen. Also zum Beispiel, alle sind in einer U-Bahn, in einem Bus und nur einer kommt raus mit einer Erkältung. Alle anderen waren aber auch drin. Oder andere Beispiele, woran man das merkt, ist, dass man dünnhäutiger wird. Und zwar wirklich die Abwehrkraft der Haut. Man kann dünnhäutiger werden. Und das merkt man ja auch jetzt, das ist ja auch so ein mentaler Zustand, dass man dünnhäutiger ist. Manche merken das an den Haaren, an der Haarstruktur, die gehen vielleicht verloren. Manche merken das, dass die Nägel immer brechen. Ja, dass man gar nicht mehr so robust ist. Das sind Allgemeinsymptome. Das kann auch an anderem liegen, aber eben auch an den Proteinen. Dass man Sehnen und Bänder nicht mehr so belasten kann. Sehnen und Bänder sind die Verbindung zwischen dem Muskel und dem Gelenk. Und wenn wir zum Beispiel eine Kiste oder einen Koffer auf Reisen hochheben wollen, dann müssen wir ja die Fußgelenke, die Knie, die Hüfte, die Schulter, alles nutzen. Und wenn das nicht mehr so richtig geht, dann leiden die Bänder und können reißen, ja, weil die Strukturen nicht mehr so gut sind. Und so gibt es ganz, ganz, ganz vieles. Wirklich sehr vieles und bis hin zu einer Muskelarmut. Das kann ich aber von außen nicht sehen, ob wie viel Muskeln ich in meinem Körper habe. Aber da mit zunehmendem Alter leider die Muskeln von alleine abgebaut werden, ist das Abnehmen im Alter, wenn es durch Muskelverlust ist, überhaupt gar keine gute Idee. Und das sehen wir in der Tat sehr viel, sehr viel.
Okay, jetzt haben wir ganz viele Gründe, warum wir genügend Proteine essen sollten. Gibt es da vielleicht auch ein paar Tricks, dass wir die auch wirklich gut einbauen im Alltag? Du schreibst da im Buch so ein bisschen von Tausch, zum Beispiel Quark, beziehungsweise wir sagen Topfen dazu, statt Joghurt, Skier statt Smoothie. Gibt es da noch mehr so Tauschgeschäfte, die man machen kann, um die Proteinzufuhr ganz leicht zu erhöhen?
Den ersten Tipp, den ich gerne mitgebe, ist, eine Mahlzeit von der Proteinquelle auszudenken. Also, wir denken ständig übers Essen nach. Das machen wir alle. Und es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir die Proteinquelle in unserer Mahlzeit als erstes denken, also zum Beispiel einen Topfen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel Lust auf einen Kräutertopfen oder morgens vielleicht auch auf einen neutralen Topfen und sag mir dann dazu, das wird ja übrigens mit einem weichen Tee ausgedrückt, ne? Also ein Topfen. Also ich denke mir diese Mahlzeit als erstes von dort aus und sage, was ergänze ich? Oder ich denke an mein Abendessen und denke mir als erstes, okay, was habe ich noch daheim? Habe ich noch ein paar Eier zu Hause? Oder habe ich ein paar Linsen zu Hause? Kann ich mir eine Linsensuppe machen? Oder habe ich einen Käse zu Hause und mache mir einfach vielleicht Gemüse mit Käse überbacken, Auflauf mit Käse überbacken? Der erste Tipp ist, die Mahlzeit vom Protein ausdenken. Ja, dann ist das schon mal auf jeden Fall in der Mahlzeit drin. Und jetzt kommt die Menge, die in der Mahlzeit drin sein sollte. Wenn ich ein normales Gewicht habe und ich möchte das halten und auch einfach nur so beieinander bleiben, dann sollte es mit dem Gemüse ungefähr die gleiche Menge auf dem Teller ausmachen. Und zwar, dass diese beiden Komponenten 80% einer Mahlzeit ausmachen. Also 40% Gemüse, 40% Eiweißreiches auf dem Teller. Wenn ich abnehmen möchte, sollte ich den Gemüseanteil ein bisschen erhöhen, aber immer noch bei 30% Protein auf dem Teller auf jeden Fall bleiben. Ja, das heißt, ich muss ein bisschen im Hinterkopf haben, möchte ich eigentlich ein bisschen abspecken oder möchte ich tatsächlich einfach nur mein Gewicht halten und gesund bleiben. Das ist so eine Herangehensweise.
Jetzt muss ich eine Frage für alle Veganer stellen.
Ja.
Weil wenn man natürlich Topfen, Eier, Käse im Ernährungsplan hat, klingt das ja eigentlich ganz gut machbar. Fleisch dann eben auch noch. Aber wenn man auf jegliche tierische Produkte verzichten möchte, aus welchem Grund auch immer, wie gelingt es dann, dass man auf die Proteinmenge kommt, die du empfehlen würdest?
Es ist schon wesentlich schwieriger, weil die pflanzlichen proteinreichen Lebensmittel nicht ganz so viel Protein enthalten und oder nicht so gut verfügbar sind, also weil sie nicht zu unserem eigenen Protein so gleichen und unser Körper da mehr Schwierigkeiten hat, das aufzubauen. Das heißt, der Bedarf bei jemandem, der sich vegan ernährt, ist schon mal ein bisschen höher liegend, damit man diese Defizite ausmergelt. Manche sagen, ungefähr 25% liegt der drüber. Dann ist es so, dass auch da immer die Proteinquelle mit bedacht werden sollte. Also Nussmus beispielsweise morgens schon mal mit in den Joghurt rühren. Ein Joghurt ist dann nicht auf Milchbasis natürlich oder auf irgendeinem tierischen Produkt, sondern auf Kokos oder Hafer. Da die
Soja
Kokos oder
hast du
Hafer,
jetzt nicht erwähnt, als bewusst,
genau,
oder?
Genau, ganz bewusst, genau. Weil Soja ist das, was noch dem Joghurt am nächsten ist. Wenn man aber auf Kokos- oder Haferjoghurt zurückgreift, dann ist es ganz schlau, sich ein bisschen Pulver, Eiweißpulver mit da reinzurühren. Ein Eiweißpulver wiederum ist sehr gut im pflanzlichen Bereich, wenn es ein Mix aus mehreren Quellen ist. Ich mache mal ein Beispiel, dass der Mix ist, da ist Reisprotein gemixt mit Sojaprotein, gemixt mit Erbsenprotein beispielsweise. Die Hersteller sind da erfinderisch und durch diesen Mix kombiniere ich aber die Bausteine von den Eiweißen so, dass sie uns menschlichem Eiweiß sehr nah sind. Und das würde ich in einen Joghurt mit unterrühren. Dann natürlich Nüsse, ja. Sojaflocken sind wunderbar. Haferflocken sind gut, Sojaflocken noch viel reicher. Und weil du eben den Sojajoghurt schon genannt hast, Soja ist dem tierischen Eiweiß am nächsten und der Sojajoghurt ist deswegen auch eine sehr gute Quelle und es gibt mittlerweile in den Supermärkten ja sogar Sojaquark und Quark ist immer, oder Topfen, ist immer noch mal ein bisschen proteinreicher. Also da ist die Empfehlung ganz klar.
Jetzt haben wir schon ganz viele Fragen zum Thema Eiweißproteine geklärt. Es gibt aber so viele Mythen, Gerüchte, die überall herumkursieren. Die würde ich mir gerne mit dir noch anschauen, dass du uns einfach sagst, ist da was dran oder ist das wirklich frei erfunden?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Zum einen, was man halt so findet im Netz. Da wird beschrieben, es gibt dieses Open Window, also das Zeitfenster nach dem Sport, in dem Protein besonders wirksam sein soll. Stimmt das tatsächlich?
Da verlasse ich natürlich meine Expertise ein bisschen. Das ist immer so die Sportwissenschaftler, die dazu forschen und die dazu auch veröffentlichen. Und immer, wenn ich in Fortbildungen mit Menschen oder bei Menschen bin, die sich damit auskennen, sagen die, das Open Window gibt es und andere sagen, gibt es nicht. Was wichtig ist, dass, ob es das gibt oder nicht, hin oder her, es ist wichtig, regelmäßig Proteine zu essen, weil der Körper ständig Muskel abbaut und aufbaut. Man nennt das Anabola- und Katabola-Zustand. Und
das heißt, kurze Zwischenfrage, Heike, du meinst damit, es reicht nicht am Morgen schon eine riesen Eiweißmahlzeit zu sich zu nehmen und es reicht dann für den ganzen Tag, sondern der Körper braucht es dann den ganzen Tag.
Absolut, okay. Genauso ist es. Genauso ist es so, dass wir tatsächlich sagen, regelmäßig, und du hast nach dem Open Window gefragt, also das ist ja immer der Moment gemeint, nachdem wir unsere Muskulatur belastet haben, dass die erste Stunde bis maximal 2 Stunden nach der sportlichen Betätigung das Protein am besten eingebaut werden kann. Manche sagen ja von den Sportwissenschaftlern, manche nein. Am Ende sagen alle, Hauptsache ausreichend. Und man kann, wenn man jetzt so im Spitzensport ist, auch dieses Open Window nochmal gezielt nutzen. Ja, also diesen Moment nach dem Training. Was aber auch der Hintergrund ist, dass diese Spitzensportler ja entweder später am Tag nochmal eine sportliche Einheit haben oder spätestens am nächsten Tag wieder trainieren wollen. Ich sag mal, wir Normalos, wir trainieren vielleicht jeden zweiten Tag. Und da ist es wichtiger zu sagen, regelmäßig über den Tag verteilt und dann mindestens in jeder Mahlzeit. Also ich bin ein Fan von 3 Mahlzeiten am Tag. Manche essen auch nur 2 Mahlzeiten im Intervallfasten, denn auf jeden Fall müssen beide proteinreich sein. Am besten noch ein Snack zwischendurch beim Intervallfasten. Wenn man 3 Mahlzeiten am Tag isst, dann hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum, dass man jede Mahlzeit schön proteinreich macht.
Wir haben gelernt, es ist einfacher, mit tierischen Lebensmitteln den Proteinbedarf zu decken. Dann gibt es aber immer wieder Meinungen, die sagen, tierisches Eiweiß erhöht das Krebsrisiko.
Keine Ahnung, woher das kommt. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe im onkologischen Bereich gearbeitet und was ich von dort in diesem Bereich gelernt habe, ist, dass keiner genau weiß, welcher einzelne Stoff oder die tierischen Proteine das Krebsgeschehen provozieren sollen. Was ich weiß, ist, dass Krebs ein Zufallsbefund ist, wo das Immunsystem Krebszellen nicht erkennt und deswegen abbaut oder bekämpft. Das ist ein Krebsgeschehen. Es kann natürlich durch das Essen unterstützt werden, aber wir sind weit weg davon, einzelne Stoffe rauszupicken oder eine Lebensmittelgruppe, sondern zu sagen, man muss sich immer das ganze Essen anschauen. Und natürlich ist es so, wenn ich ganz viel Fleisch esse, immer nur mit Ketchup dazu, möglicherweise zwischen zwei Brötchenhälften in Weiß, nie Gemüse esse, nie hochwertige Öle, wenig Ballaststoffe, dass mein Körper dann nicht die wertvollen Stoffe fürs Immunsystem bekommt. Aber es wird nicht nachgewiesen, dass die Menschen, die beispielsweise, ich nehme jetzt mal die Südeuropäer vielleicht, dass die, wenn die einen guten Rinderbraten essen, ein Ossobuco machen, dass die jetzt die höhere Krebsrate haben oder anderes tierisches wie Milchprodukte, dass die Schweiz, die ja von Milchprodukten, Österreich, die von Milchprodukten leben, das ist nicht haltbar. Und deswegen zweifle ich daran, dass es diese einzelne Lebensmittelgruppe sein soll. Und der Beweis fehlt.
Vielleicht können wir da wieder den Tipp von ganz am Anfang von dir nehmen, möglichst natürliche Lebensmittel zu essen. Weil die WHO hat, glaube ich, schon vor kurzem, Wurstprodukte, also nicht Fleisch an sich, sondern Wurstprodukte als krebserregend eingestuft, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber du sprichst ja auch, das hast du ganz am Anfang ja erklärt, immer von möglichst natürlichen Lebensmitteln.
Es wird bei diesen Empfehlungen häufig prozessiertes, rotes Fleisch genannt. Oder rotes und prozessiertes Fleisch. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Lebensmittel. Deswegen würde ich so gerne da reinschauen. Und vielleicht für alle die das interessiert. Es gibt das aus epidemiologischen Studien. Das sind Beobachtungsstudien. Das heißt, man guckt sich an, was Leute essen und man guckt sich an, ob ein Krebsgeschehen da ist. Und da gibt es zwei Dinge, die zu beachten sind. Das eine ist, es gibt keine Kausalität. Also nur weil etwas gleichzeitig auftritt, heißt es nicht, dass das eine das andere bedingt. Ein schönes Beispiel ist immer, wenn es irgendwo brennt, gibt es ganz viele Feuerwehrautos, aber die Feuerwehrautos sorgen nicht für die Brände.
Ja, das Beispiel.
Es passiert halt gerade beides. Und das Zweite ist, was ich eben schon mal sagte, wir brauchen immer die ganze Ernährungsform. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, und so funktionieren leider Ernährungsstudien, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du letzte Woche, letzten Monat oder letztes Jahr gegessen, dann kannst du nicht sehr genau sein. Dann wird aber trotzdem etwas daraus abgeleitet. Und das ist die Schwierigkeit bei solchen Aussagen. Deswegen halte ich mich sehr zurück und bin eher dafür, dass wir Menschen positive Informationen geben, nämlich was sollen sie essen und was ist gut. Und das ist die natürlichen Lebensmittel. Und natürlich soll nicht jeder nur Fleisch essen, weil wir brauchen zwar oder wir können es gut gebrauchen, weil es so eine Mineralstoff- und Vitaminbombe auch gleichzeitig ist. Aber wir brauchen jetzt nicht nur Fleisch, also wir brauchen auch die anderen Lebensmittel. Und aus ökologischen Gründen sollten wir auch nicht nur Fleisch essen.
Gibt ja auch genügend andere gute Sachen.
Genau.
Zwei Mythen habe ich dir noch mitgebracht. Der dritte Mythos, hör auf deinen Körper, er weiß, was er braucht. Was soll man damit machen?
Ja, das stimmt, wenn er festgestellt hat, was ihm gut tut. Dafür muss man aber erstmal die gute Erfahrung gemacht haben. Und dann ist der Mensch leider so, dass wir Begleitung häufig für die Sicherheit brauchen. Also du hattest vorhin gesagt, manche Damen oder auch Herren, die herkommen, aber insbesondere Damen, essen sehr wenig, wenn sie das Gewicht abnehmen wollen. Das ist so stark verankert, dass man wenig essen soll, um abzunehmen. Funktioniert nicht, macht man aber trotzdem immer wieder. Und da ist das Bauchgefühl für den ersten Moment, die erste Woche, wo man sich vielleicht auch kontrolliert und sich mächtig fühlt und diszipliniert fühlt, total toll. Aber das Bauchgefühl trügt ja, weil in der zweiten Woche ist es schon anders und in der dritten Woche nochmal. Wenn man dann noch nie die Erfahrung gemacht hat mit einem guten Bauchgefühl, dass zum Beispiel ein vollfetter Joghurt oder eine Mahlzeit mit Käse überbacken, also ein Auflauf mit Käse überbacken, mich eigentlich auch gesund satt hält und mir ein gutes Bauchgefühl gibt, dann habe ich diese Erfahrung noch gar nicht. Das heißt, um auf das gute Bauchgefühl zu achten, muss ich die Erfahrung gemacht haben. Und dafür haben manche eben noch nicht den Moment gehabt in ihrem Leben und dann bringt es nichts, auf den Bauch zu hören, weil wir können es noch nicht hören. Das ist häufig die Arbeit von uns Ernährungsberaterin, dass wir Menschen auch Mut machen, mal den eigenen eingeschlagenen Weg zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren, um dann vielleicht irgendwann auch intuitiv zu essen, also aus dem Bauchgefühl heraus. Ansonsten würde ich auch sagen, es wird manchmal Angst gemacht vor Lebensmitteln. Du hast eben das Fleisch genannt. Sowas höre ich hier ganz häufig. Ich esse jetzt auch gar kein Fleisch mehr. Und dann sage ich mal, schmeckt es Ihnen nicht? Oder was hat Sie dazu geführt? Ja, es soll ja nicht gut sein. Und das halte ich für nicht so sinnvoll, weil eigentlich das Bauchgefühl ein ganz gutes war. Und ich sage ein Gegenbeispiel einer Patientin, die in so einer Community war, wo alle den Trend folgten, sich pflanzenbasiert zu ernähren. Und sie hatte in dieser Community ein schlechtes Gewissen, wenn sie Fleisch aß. Gleichzeitig wusste sie aber, sie hatte starke Monatsblutungen, sie war häufig müde, hat sie aber gesagt, eigentlich, ich erinnere, dass mir das so gut tat. So, und jetzt kommt der Moment zwischen meiner Community, meinem sozialen Umfeld, wo ich ja auch dazugehören möchte, und gleichzeitig dem eigenen Gefühl. Und da spielt eine große Ambivalenz häufig im Kopf eine Rolle, dass man gar nicht mehr weiß, was man braucht und was man soll oder was man darf und so weiter. Und da helfen wir dann manchmal, das Bauchgefühl wieder herauszukitzeln und dann so eine, ich nenne das Körperintelligenz, zu entwickeln und dann auch zu stärken.
Die vierte Behauptung hast du eigentlich schon erklärt, aber ich bringe es jetzt trotzdem noch kurz. Proteinpulver ist nur etwas für Sportler im Fitnessstudio.
Ja, das habe ich schon beantwortet, in der Tat. Und das ist gar nicht so. Also man kann das einfach, weil man Proteine immer braucht, kann man es nutzen, wenn man ein Untergewicht hat und einem das Essen schwerfällt, dass man aber bei Kräften bleibt. Man kann es nutzen, wenn man ein Übergewicht hat, damit man sich satter isst, beispielsweise. Natürlich kann man das im Sport nutzen. Die Berufstätigen können es nutzen. Ich nutze es auch manchmal, wenn ich merke, mein Alltag ist einfach so vollgepackt. Ein Meeting dauert länger als gedacht oder eine Beratung dauert länger als gedacht. Die nächste Patientin oder der nächste Kunde steht aber schon auf der Matte, will, also dass der nächste Termin folgt. Ganz ehrlich, dann nehme ich auch Shakes. Man kann aber auf etwas achten. Die sind sehr unterschiedlich und es gab unlängst in Berlin, da haben wir die Charité, das ist ein großes Universitätskrankenhaus und auch gleichzeitig Forschungsstelle, und die haben verschiedene miteinander verglichen. Und worauf man achten kann, ist tatsächlich, dass diese Shakes, wenn man sie auch zum Abnehmen nutzen möchte, Ballaststoffe mit enthalten. Ja, und das ist nochmal so ein bisschen der Game Changer, wenn man nicht das nimmt, um einfach Proteine zu tanken, sondern um auch satt zu sein, dass man auch darauf achtet, dass da zum Beispiel Haferkleie mit drinnen ist. Das ist nochmal sehr wichtig. Und und ansonsten kann man ja einfach so wenig verarbeitet wie möglich. Dann kann man auch darauf achten, dass es vielleicht nicht mit so viel Süßstoffen gesüßt ist, ein Bioprodukt ist und so weiter. Also man kann auf verschiedene Dinge achten. Auf jeden Fall sage ich, es ist eine gute Ergänzung. Ich bin aber immer noch Team Lebensmittel.
Und ganz zum Schluss bitte ich dich noch um dein Rezept. Also du bringst uns ja 50 Rezepte, glaube ich, im Buch mit. Aber jetzt hätte ich gern ein Rezept nicht zum Kochen, sondern quasi ja einen Tipp, wie wir noch heute damit starten können, damit wir genügend Proteine zu uns nehmen und uns dabei gesund ernähren. Was gibst du uns denn da mit?
Das Rezept.
Darf ich davon ausgehen, dass man Tierisches isst oder wollen wir eine tierische und eine pflanzliche Variante machen?
Gerne beide Varianten.
Okay, also ich mache erst die pflanzliche Variante. Man kann Linsen immer zu Hause haben. Ich mache also eine Linsensuppe und zwar aus den roten Linsen mit einer Karotte und einer Zwiebel da drinnen, mit Kokosmilch drinnen und ein bisschen Kokosöl. Und was dann nochmal wichtig ist, ist, dass man obendrauf als Topping Räuchertofu tut und oder geröstete Kokosraspeln. Also das ist etwas, die Schärfe darf man sich dann selber auswählen. Und das ist eine, also die rote Linse ist so eine Fastfood-Linse, die geht halt ganz schnell. Wenn man das nicht als Suppe macht, kann man das genauso mit den gleichen Zutaten machen. Nur man nimmt nicht so viel Kokosmilch da rein, sondern gart die Linsen nur in einer Gemüsebouillon oder Gemüsebrühe. Und dann haben wir einen Salat. Kann man daraus auch machen. Die pflanzliche Alternative, die tierische, jetzt müssen wir, hat die Person Eier zu Hause oder nicht?
Ja, in Österreich, glaube ich, haben wir alle Eier zu Hause.
Alle zu Hause, okay. Dann geht's natürlich ganz schnell. Ich nehme das Gemüse, was mein Tiefkühler oder mein Kühlfach noch hergibt, beispielsweise Zwiebelchen und Tomaten, Paradeiser. Und dann lassen wir das in der Pfanne anschwitzen, bis die beiden so ein bisschen Süße auch entwickeln. Also bei einer geringen Hitze in gutem Olivenöl. Und dann schlagen wir uns 2 bis 4 Eier darüber. Warum 4? Wenn man 4 Eier hat, dann hat man 30 Gramm Proteine, weil so ein Ei ungefähr 7 bis 8 Gramm Protein enthält. Und die 30 Gramm Proteine, die sind sehr besonders gut, wenn man den Magen lang beschäftigen möchte, ohne dass man sich zu voll fühlt. Das ist so um und bei 30 Gramm pro Portion.
Also wer jetzt Hunger hat, was ich gut verstehen kann, dem sei das Buch zu empfehlen. Wer generell noch mehr eintauchen möchte in das Thema, dem würde ich auch euren Podcast empfehlen. Essenz fürs Ohr, glaube ich, heißt der. Bin ich da jetzt richtig, Heike?
Ja.
Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, dass ihr Unternehmen berät. Was sind denn da oft so Anfragen? Worum geht's denn im Unternehmen, wenn die auf euch zukommen?
Wir haben sehr unterschiedliche Anfragen und wir machen vieles. Also von tatsächlich Podcasts und Texte für Unternehmen machen wir hin zu Vorträgen online oder in Präsenz, Workshops für mehrere Stunden mit oder ohne Praxisteil. Wenn es mit Praxisteil ist, muss es in Präsenz sein. Wir können aber auch online zu so Teambuildingsmaßnahmen machen. Teambuildingsmaßnahmen finden auch häufig in der Küche statt. Also wir kochen mit den Kunden in den Unternehmen. Das, was wirklich sehr viel nachgefragt ist, ist gerade die Messung der Körperzusammensetzung. Man nennt das BIA-Messungen, B-I-A, BIA-Messungen geschrieben, Aktionsstände. Und manchmal braucht man einfach nur so einen Impuls für eine neue Veranstaltung und dann nutzt man uns auch als Keynote-Speaker.
Wow, die ganze Palette. Ihr seid zu 9, glaube ich, im Team, oder?
Wir sind zu 9, genau. 9 Damen und 1 bis 2 Praktikantinnen immer.
Sehr schön. Liebe Heike, danke für deine Zeit. Es war fast eine ganze Stunde. Vorher haben wir auch noch geredet, also es war schon echt viel, dass du dir da Zeit genommen hast. Vielen, vielen
Sehr
Dank.
Gern.
Und weiterhin viel Spaß mit gesunder Ernährung und mit dem quasi Inspirieren anderer für diese Ernährung.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dich über dieses schöne Thema mit dir auszutauschen.